Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Einmal wieder mit einem sehr, 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 sehr spannenden Gast, den ich in dieser Folge interviewen werde. Ich bin mir sicher, dass du aus dem Gespräch mit Stefan sehr viel mitnehmen kannst. Vor allem dann, wenn du dich vielleicht so gerade auf dem Weg zu einer Karriereveränderung befindest, vielleicht dich noch nicht ganz traust, den Schritt zu gehen, vielleicht aber auch schon tatsächlich aus deinem bisherigen Job heraus bist, ganz egal vor welchen Hintergründen. Und jetzt so ein bisschen feststeckst, denn zu der ganzen Palette hat mein Interviewgast enorm viel beizutragen aus eigener Erfahrung. Und ich finde das, was er selbst gemacht hat, das, was er selbst dabei erfahren hat, wirklich enorm ermutigend. Wenn du uns nicht nur hören möchtest, sondern uns in diesem Gespräch auch zuschauen willst, dann schau doch mal auf meinem YouTube-Kanal Sabine Vorteller, so findest du den, denn dort ist dieses Interview auch als Video hinterlegt. So, und jetzt bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Vorteller und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About Interview. Ein Interview mit einem Gast, den ich mir immer einlade, weil ich finde, es braucht gerade in der Phase einer Karriereveränderung, eines Karriereumbruchs, Beispiele, die das Ganze schon durchhaben. Und genauso ein wirklich richtig tolles Beispiel habe ich mir heute in den Podcast eingeladen und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass du jetzt hier bist, lieber Stefan Steinkuhl. Herzlich willkommen.
Ja, danke Sabine. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ja, wenn ich den ein oder anderen Ratschlag oder Tipp aus meinem eigenen Werdegang mitgeben kann, dann freue ich mich drüber.
Ja, das kannst du mit großer Sicherheit, denn ich kenne ja deine Story schon ein bisschen aus unseren Vorgesprächen und da steckt ganz, ganz viel Musik drin. Also bleib hier unbedingt dran und hör weiter, denn es wird wirklich spannend. Als allererstes, am besten, sag doch einfach mal, wer du bist und was du machst.
Gerne. Ich bin Stefan Steinkuhl, bin 46 Jahre alt, wohne in Würzburg, das ist in Nordbayern, verheiratet, zwei Kinder. Die eine ist schon groß, studiert jetzt, die andere ist noch klein, ich habe einen Hund und bin in den letzten Jahren habe ich sehr stark an meiner Positionierung gearbeitet, die dann letztlich dazu geführt hat, dass ich seit diesem Jahr selbstständig bin, also hauptberuflich selbstständig als Interim Manager und im Bereich Logistik und Operations, weil das ist im Endeffekt meine berufliche Vita, meine Karriere im Logistik und Operations Bereich. Und das hat mich dann jetzt im Endeffekt in diesem Jahr zu dem Punkt geführt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und bin damit auch jetzt so nach den ersten 6 Monaten auch erfolgreich damit. Mhm.
Super, danke. Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass das nicht immer so war, dass du jetzt eben seit 6 Monaten selbstständig bist. Und das ist ja genau auch eine der spannenden Veränderungen, die viele meiner Hörer und Hörerinnen noch vor sich haben oder wo die sich überlegen, das könnte vielleicht eine Option sein. Habe ich das Zeug dazu? Geht das? Geht das in der heutigen Zeit? Kommt ja noch dazu. Du hast dich ja jetzt gerade in der Zeit, wo es gerade draußen in der Wirtschaft nicht so prickelnd aussieht, selbstständig gemacht, wo viele jetzt zurückzucken. Erst heute Morgen hatte ich wieder eine Kundin, die gesagt hat, naja, sie hat jetzt mit einer Bekannten gesprochen, die einfach aussagt, erstmal wegducken und hoffen, dass es einen nicht trifft, was ich persönlich für die falsche Strategie halte. Aber genau, du hast es jetzt getan und du sagst, du bist bis jetzt auf jeden Fall sehr, du fährst damit gut, du bist erfolgreich, du bist, so wie ich weiß, auch ganz happy damit. Jetzt lass uns aber mal ein Stück weiter vorne in deiner Geschichte anfangen. Wie es denn dazu kam? Du hast gerade schon gesagt, du hast in den letzten Jahren an deiner Positionierung gearbeitet. Also was warst du vorher, wo es noch so ganz normal dahingelaufen ist, wie es ja bei den meisten läuft, ne? Man macht Karriere, ein Job folgt dem nächsten und irgendwann kommt Sand ins Getriebe. Wie ist denn das bei dir gelaufen?
Ich könnte jetzt die Tellerwäscher zur Millionär-Story bringen. Millionär bin ich noch nicht. Tellerwäscher war ich auch noch nie. Aber so in der Entwicklung, grundsätzlich, ich bin damals nach der Schule, wollte ich eigentlich ursprünglich eine Ausbildung machen, war aber ein total fauler Hund, bin dann zur Bundeswehr gegangen und das war für mich damals eine sehr, sehr gute Entscheidung, da ich mich auf 4 Jahre verpflichtet hatte, wurde zum Unteroffizier ausgebildet und hatte ich zum ersten Mal was mit Verantwortung zu tun, mit Disziplin, mit auch Selbstreflexion, mit Feedback, aber auch mit dem Führen von Menschen. Sicherlich im militärischen Kontext und auch vor 2 Jahrzehnten ein ganz anderes Thema als heute. Aber es war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich da gesehen habe, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten und ich möchte auch gerne Verantwortung übernehmen, auch mit Menschen Verantwortung übernehmen. Und das war so ein Kernerlebnis. Und dann hat sich das so über die Jahre hin entwickelt. Das heißt, ich habe angefangen als Lagerhelfer nach der Bundeswehr, habe in einem Lager angefangen, habe Pakete geschleppt, auch wirklich klassisch über die Zeitarbeitfirma, so wie es heute, glaube ich, 60-70% in der Branche üblich ist, dass es über Leiharbeit läuft. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, das ist genau mein Ding, Logistik, aber auch weiterhin Verantwortung übernehmen. Habe über den zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt, habe Logistik studiert, war viele Jahre in der S. Oliver Group tätig. Dann habe ich studiert als Erwachsener, wie gesagt, mein Abi nachgeholt, Logistikstudium angefangen beziehungsweise beendet und bin dann auch in die XXX Lutz Gruppe gegangen, das heißt großer Mittelständler zu Konzern, was ja die Lutz Gruppe der Möbelhandel mittlerweile ist. War dort viele Jahre tätig, immer im Bereich Logistik. Das heißt, angefangen Lagerhelfer, Logistik-Teamleiter, Lagerleiter, Expansionsleiter, also verschiedene Stufen im Endeffekt von der Karriereleiter immer weiter erklommen oder erklungen. Ja. Und hatte dann vor Corona dann auch noch den Job gewechselt, war nicht ganz so die schlaue Entscheidung. Am 1.3. hatte dann ein neuer Job angefangen. Nochmal ein mehr Verantwortung, Head of Operations für die Dachregion. Weg vom reinen Logistikthema, sondern mehr operativ. Und ja, wir wissen ja alle, 3 Wochen später, so 16., 17. März, war dann der erste Lockdown, was dann letztlich am Jahresende dazu geführt hatte, dass aufgrund der vielen Probleme, die die Deutschen oder generell die Unternehmen hatten, es dann zu einer Auflösung des Vertrags geführt hatte. Ich sage immer, es gibt 2 Sachen, in denen der Mensch investieren kann. Das ist Bildung und Gesundheit. Gesund bin ich, war ich. Bildung kann man immer einen draufsetzen. Also hatte ich direkt nach meiner Kündigung, es waren glaube ich keine 2 Wochen, hatte ich ein MBA-Studium angefangen. Glücklicherweise gab es das da schon sehr gut und sehr etabliert als Online-Studium und habe quasi auch diese Zeit genutzt während Corona, während der halbjährigen Arbeitslosigkeit. Bin daraus aber auch wieder direkt rekrutiert worden und dann zu meinem ehemaligen Arbeitgeber, der S. Oliver Group. Und hatte dort auch, man kann so sagen, 1/3 der Unternehmenslogistik dort dann am Ende geleitet, auch über 4 Jahre. Und habe dann gekündigt ohne neuen Job. Und dann ging im Endeffekt, das war alles letztes Jahr, das sind dann zahlreiche Entscheidungen auch in relativ kurzer Zeit im letzten Jahr dann eingetreten, die dann bis heute hin dazu geführt haben, dass ich in die Selbstständigkeit gehe.
Okay, Stefan, das ist ja jetzt mal, also von der Pike auf gelernt, immer in der gleichen Schiene geblieben, in der gleichen, im gleichen Fachbereich. Und dann letzten Endes, Und jetzt wird es natürlich richtig spannend für viele, die hier zuhören. Gekündigt ohne neuen Job. Bist du wahnsinnig?
Ja, das sagte ich mir.
Wie ging das?
Das sagte ich mir auch. Also ich weiß es noch heute. Es war so ein Tag halb Homeoffice, halb Office. Ich habe die Kündigung mit meiner Frau besprochen, bin dann ins Office gefahren, habe die Kündigung abgegeben. Ich war mir hundertprozentig sicher, es ist der richtige Weg, die richtige Entscheidung. Und das war sie auch. Aber sie fühlte sich überhaupt nicht so an, weil ich wusste, ich kündige, ich werde eine Sperre beim Arbeitsamt haben, ich habe keinen neuen Job. Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht einmal eine Bewerbung irgendwie offen. Mhm. Ja, es war natürlich ein Prozess. Ich hatte mich schon ungefähr ein halbes Jahr vorher umgeguckt, habe Bewerbungen geschrieben und so weiter. Aber dann an diesem einen Tag, und das weiß ich heute noch, es war der 30. April, ja, ich konnte nur an diesem Tag die Kündigung abgeben, sonst hätte ich halt einen Monat länger Kündigungsfrist gehabt. Das wollte ich aber nicht. Und ja, es war die richtige Entscheidung, aber sie hat sich überhaupt nicht richtig angefühlt. Ja. Mhm. Weil natürlich, wie du gerade selber gesagt hast, diese Empörung selber habe ich ja auch in mir selber gespürt. Du hast keinen neuen Job. Du bekommst jetzt erstmal eine Sperre beim Arbeitsamt, hast dann 3 Monate vermutlich kein Einkommen oder kein Income. Und ja, aber das wusste ich ja vorher schon. Also ich habe mir vorher schon wirklich konkret Gedanken gemacht, was bedeutet das und wie könnten die Reaktionen sein. Ja. Okay. Aber es hat sich trotzdem nicht gut angefühlt, auch wenn ich es wusste, ne?
Okay. Du hast es aber trotzdem gemacht und du hast gerade gesagt, das war ein Prozess. Magst du erzählen, ohne dass du da jetzt irgendwie aus dem Nägel zu tief plaudern musst, was hat dich dazu gebracht, die Entscheidung dann letzten Endes zu treffen? Und oder gab es da vielleicht auch nochmal bestimmte Ereignisse oder ein Ereignis, wo du sagtest, so jetzt mache ich das, jetzt muss ich das machen?
Also mir ist immer ganz wichtig und das war auch in dem Prozess damals für mich immer ein ganz wichtiger Spiegel, den ich mir vorgehalten habe. Wenn ich kündige nie, weil ich irgendwo weg möchte, sondern für mich war es immer wichtig, auch für meine eigene für mein positives Mindset. Ich entscheide mich nicht gegen etwas, sondern für etwas Neues. Mhm. Ich könnte jetzt natürlich die negativen Aspekte aus meinem Angestellten-Dasein dort darlegen, aber das würde mich ja würde niemandem weiterhelfen, sondern ich habe für mich irgendwann erkannt, wenn ich entscheide, irgendwann zu kündigen, auch mit allen Konsequenzen, dass du kein Einkommen hast, dass du von deinem Ersparten leben musst, dann soll es für etwas sein und nicht gegen etwas. Und es dauert natürlich ein bisschen, weil wenn man unzufrieden ist mit seiner beruflichen Situation, mit der Firma, mit dem Job, dann gibt es natürlich immer mehrere Ursachen. Mhm. Ich bin ein Teil in dieser Gleichung. Es ist ja nicht nur die Company, sondern ich entwickle mich ja auch anders. Und es kann ja auch sein, dass ich mich anders entwickelt habe als die Firma. Und ich kann ja nur auf meine eigenen Hausaufgaben machen. Und da war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt möchte ich mich dort und dorthin entwickeln. Und es geht aber nicht, wenn ich jetzt noch weiter, noch 5 Monate länger einen Job suche. Und ich hätte mich da auch nicht wohl gefühlt. Man muss natürlich auch immer sagen, ich möchte es nicht bis zu dem Punkt ankommen lassen, wo es vielleicht auch gesundheitlich für mich nicht mehr schön wird. Mhm. Weil dafür ist meine Gesundheit oder ist mein eigenes Wohlbefinden natürlich schon wichtiger. Und das hat dann im letzten Endes dazu geführt, irgendwann kam die Erkenntnis, ich möchte das und das und das. Das möchte ich haben. In diese Richtung möchte ich mich weiterentwickeln. Und das hat dann letzten Endes zur Kündigung geführt, auch ohne neuen Job. Mhm. Weil den wusste ich ja nicht, wann der kommt. Es hätte ja noch ein Jahr sein können. Mhm. Ja. Ja. Und mit der Kündigung hat sich natürlich auch in meinem Mindset etwas geändert, weil du auf einmal einen ganz anderen Stand hast. Mhm. Ja. Auch einen anderen Druck natürlich. Ne?
Ja. Also muss ich echt sagen, also dein Mindset muss aber auch vorher schon auch wirklich stark gewesen sein, denn und sehr positiv orientiert, denn die meisten, die allermeisten, und das kann man, finde ich, auch keinem jetzt verdenken, das ist typisch Menschen, ganz normal, die bewegen sich halt erst, wenn es richtig wehtut, ja, nicht wenn es noch, also die hätten gesagt, naja, solange ich so irgendwie aushalte, mache ich hier halt weiter. Du hast gesagt, nee, jetzt ist der Punkt da. Das ist ja wirklich beachtlich, also sehr beachtlich.
Genau, weil ich es halt in meinem Umfeld gesehen habe, Sabine, ne, dass Menschen total unglücklich sind und jahrelang unglücklich sind. Und ich halt nie verstehen konnte, warum zieht ihr da nicht die Konsequenz? Mhm. Ja, und ganz oft kam als Begründung, naja, wenn ich keinen neuen Job habe, ich kann mir das nicht leisten.
Ja.
Also
ja,
finanzieller
genau.
Aspekt, Sicherheitsdenken,
Ja.
es ist
Ja, bei
ganz
allen, das ist so.
prägnant.
Ja.
Ja, und als Familienvater mit zwei
Ja.
Töchtern, beide zu dem Zeitpunkt noch in der Schule, die kleine ist jetzt 7, die andere ist ausgezogen, studiert jetzt, die ist auch noch auf mich angewiesen.
Kostet auch Geld, ja, genau. Ja.
Genau, und das darf man halt einfach nicht vergessen. Und ich sage immer, es war auch ein Privileg, dass ich kündigen konnte, ohne dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, Hartz IV oder Bürgergeld, ich weiß nicht, was ich dann bekommen hätte. Das ist auch ein Privileg, ja. Aber es hat sich trotzdem nicht gut angefühlt, weil es ist jetzt auch nicht so, dass du dann in die Schwarzgeldkasse gehst und dann mal 50.000 Euro rausnimmst. So ist es ja nicht. Also
ja.
Es tut auch weh, Erspartes auszugeben, dass du überleben kannst, weil du die Entscheidung getroffen hast. Aber das ist nur mit den Konsequenzen. Jede Entscheidung hat gewisse Konsequenzen.
Ja. Jetzt hattest du ja gesagt, Stefan, dass du, nachdem du dann gekündigt hattest, dass sich dann auch dein Mindset nochmal verändert hat, weil die Situation natürlich eine komplett neue war. Was hat sich denn nach dem Tag für dich verändert?
Also vom Mindset selber, das war immer weiterhin noch positiv vorangerichtet, in die Zukunft gerichtet. Was sich aber geändert hat, war natürlich der Part Jobsuche. Weil klar war ja, konkret das letzte halbe Jahr bis zur Kündigung, beziehungsweise es hat ja auch schon ein paar Monate vorher angefangen. Man kann es natürlich nicht so an einem bestimmten Datum festmachen. Aber was hat denn dazu geführt, dass ich keinen Job gefunden habe in diesen 6, 7 Monaten, 8 Monaten vielleicht? Und da hatte ich ja auch 60, 70 Bewerbungen geschrieben.
Oh, ach so, okay.
Mhm. Ja, ja, im Bereich. Und da hat sich ja, habe ich ja nie, klar, ich habe 1, 2, 3 Gespräche gehabt, aber ich habe keinen Job bekommen. Weswegen ich ja irgendwann dann gesagt habe, okay, jetzt kündige ich auch ohne Folgejob. So.
Mhm.
Und jetzt hätte ich einfach so weitergemacht. Dann wäre wieder ein halbes, dreiviertel Jahr vergangen und ich hätte immer noch keinen Job. Also habe ich natürlich diesen Druck gehabt, hey, du hast jetzt kein Einkommen, du musst jetzt, wenn du nicht ein halbes Jahr lang nur von deinen Ersparten leben willst oder in 3 Monate, musst du natürlich irgendwie jetzt was ändern. Und da bin ich dann natürlich dann, habe mir einen Bekannten genommen, der ist Karrierecoach. Wir haben wirklich mal geguckt, was habe ich gemacht, was könnte ich besser machen, also nicht, was habe ich falsch gemacht, sondern was könnte ich besser machen und was ist immer noch Stefan Steinkohl, weil ich bringe natürlich auch was mit und ich musste natürlich in der Bewerbung oder ich wollte immer in der Bewerbung auch mich darstellen und nicht nur KI optimiert für den und den Job einfach so ein leeres, energielose Bewerbung abgeben.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich habe sehr viel angepasst müssen, einfach aus der Notwendigkeit heraus, hey, du musst jetzt einen Job finden, klar, kannst jetzt 3 Monate von deinem Ersparten leben, aber du kannst auch nur 2 Monate von deinem Ersparten leben und den Rest, ich meine, das ist ja Erspartes, das ist ja nicht dafür da, dass du dann irgendwann sagst, hey, ich arbeite jetzt nicht mehr, obwohl du noch 30 Jahre vor dir hättest oder 20.
Ja, ja.
Und da habe ich sehr viel gelernt, habe sehr viel anders gemacht.
Das ist interessant, darf ich da einhaken?
Ja. Ja.
Weil das trifft, glaube ich, auch ziemlich viele. Und ich sage auch immer, also leider höre ich auch wirklich von Leuten, die sich bei mir melden, die sagen, ich habe jetzt 200 Bewerbungen geschrieben, nicht nur 50 oder 70, und es passiert nichts und die machen immer so weiter, wo ich dann auch sage, ja, aber dann ist das die falsche Strategie. Dann muss man doch überlegen, was man verändert. Und du hast es gemacht und einfach nur mal im Groben, was, weil viele denken dann, ja, ich habe keine Chance. Und deshalb finde ich die Information, die ist mir jetzt neu, die wusste ich von dir noch nicht, finde ich sehr spannend, einfach mal zu zeigen, ja, wenn du die Strategie änderst und deine Vorgehensweise änderst, dann kann sich auch die Erfolgsquote definitiv ändern. Was hat sich verändert?
Genau. Also, der Auslöser war diese Drucksituation, jetzt bist du arbeitslos, arbeitssuchend, jetzt hast du kein Einkommen, jetzt musst du, und das war der eigentliche Trigger.
Ja.
Und was habe ich konkret geändert? Ich habe natürlich erstmal, so wie es wahrscheinlich ganz viele machen, die Schuld hat der Arbeitsmarkt.
Mhm.
Ja.
Ja.
Klar, der Arbeitsmarkt hat einen gewissen Anteil daran. Und KI und KI-Automatisierungssysteme, wie Bewerbungen gelesen werden und Ghosting.
Ja,
alles Haken dran, das existiert, das kann ich aber nicht ändern. Und das war für mich der Knackpunkt. Was kann ich denn ändern? Ich kann ändern meine Bewerbungsstrategie, ich kann proaktiv sein, ich kann meine mein Lebenslauf einfach auch ändern. Nur weil ich denke, dass mein Lebenslauf richtig, richtig gut ist. Und ich habe ein großes Selbstbewusstsein. Und trotzdem haben mir andere Menschen gesagt, ja, der Lebenslauf ist gut, aber ich habe Angst vor dir. Oder der würde mich erdrücken. Oder das suche ich gar nicht. Mhm. Ja. Und deswegen ganz viel Feedback von außen geholt und dann einfach auch gesagt, okay, wie wirke ich denn als Mensch? Wie wirkt meine Bewerbung? Wie wirkt mein Auftreten in Gesprächen? Und wohin will ich überhaupt? Mhm. Ja. Also ich brauche mich nicht als Geschäftsführer bewerben, wenn es um eine Sachbearbeiterstelle geht und dann auch als GF zum Beispiel auftreten, sondern das sind ganz andere Menschenfähigkeiten und ein stilles Mäuschen, die sich für Vertriebsleitung bewirbt, wird dort auch eine gewisse Herausforderung haben. Und so war es bei mir auch. Wo möchte ich denn überhaupt hin? Und da habe ich sehr, sehr viel dran gearbeitet, an meiner Positionierung, aber auch, wo stehe ich und wo möchte ich hin und wie komme ich am besten dorthin? Und ich habe es maximiert, will ich mal so sagen. Ich habe wirklich gesagt, okay, ich habe jetzt Zeit, ich habe die Energie und all in auf diese Positionierung und auf die Bewerbungsstrategie, die dann dazu geführt hat, was natürlich ein Extrem ist, dass ich mit sehr wenigen Bewerbungen sehr viele Angebote hatte. Also roundabout 16 oder 17 Bewerbungen hatte ich nur geschrieben. Also 4-5 Wochen Zeit für Positionierung. Bewerbungszeit waren auch bloß 4, maximal 6 Wochen. 16, 17 Bewerbungen geschrieben. Ich hatte, muss ich überlegen, ich hatte, glaube ich, 4, 5, 6 Einladungen und 2 oder 3 konkrete Jobangebote. Das letzte hatte ich dann letzten Endes dann auch angenommen. So, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht bei den Menschen, die dann 200 Bewerbungen schreiben.
Ja, ja, absolut.
Aber es geht auch anders, was ich damit sagen möchte. Das ist ein Glücksfall, aber es geht auch anders.
Ja, es geht anders, definitiv. Also das ist natürlich eine super Quote hier, eine super Trefferquote. Und ja, für diejenigen, die sagen, ja, der hat halt auch noch die 4 vorne dran stehen, der ist noch nicht Ü50 und dann wird es ja nochmal schwerer. Ja, 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 für die, die nur zuhören, der Stefan nickt jetzt auch ganz fest. Das ist alles so, aber wie du sagst, wir dürfen uns halt auch in unsere eigene Nase packen und wir können nur das verändern, was wir verändern können. Und das können wir nur, wenn wir diese Handlungsmacht wieder an uns nehmen und nicht sagen, der andere ist schuld und der Arbeitsmarkt ist schuld. Und das finde ich an deiner Geschichte einfach so großartig, dass du das verstanden hast und dass du sehr fokussiert vorgegangen bist, weil da muss man nämlich keine 200 Bewerbungen mehr schreiben. Und das ist ja dann für viele, die denken, Gott, dann mache ich noch weniger, dann kommt noch weniger am Ende dabei rum, wenn ich jetzt noch weniger verschicke. Aber so ist es ja nicht. Ne? Was würdest du sagen, was war der Schlüssel, dass es geklappt hat? An deiner Vorgehensweise. Was war der Schlüssel, der wichtigste Punkt, wenn man das so sagen kann?
Es ist schwierig, da glaube ich, diesen einen Schlüsselaspekt rauszugreifen, aber ich glaube für mich, und das ist, damit bin ich immer gut gefahren, all in zu gehen, sich komplett auf eine Sache zu fokussieren. Das bedeutet, ich musste etwas an meiner Bewerbungsstrategie verändern. Und aus meiner Perspektive, in meiner Bubble, da bin ich zwar der King, ja, aber andere stellen mich doch ein, andere entscheiden, also habe ich mir die richtigen Leute gesucht und das habe ich auch in meiner Selbstständigkeit gemacht. Das heißt, wo bin ich richtig gut, was möchte ich sein, wo stehe ich, wohin gehe ich und wer ist der richtige Partner oder die Partnerin oder die Partner, die verschiedenen, mehrere, die mich dabei unterstützen.
Ja.
Und das habe ich dort auch gemacht. Das heißt, ich habe ein Coaching genommen, ich habe meinen Karriereberater angerufen, ich habe mir Feedback geholt, nicht im Familien- und im Freundeskreis.
Ja.
Das sieht man bei Deutschland sucht den Superstar immer ganz gut. Ne? Die Top-Talente, weil die Mama gesagt hat, ich kann gut singen, sondern wirkliche Experten auf ihrem Gebiet, die daran auch Interesse haben, dass andere Menschen in dem Bereich erfolgreich sind und all in. Also nicht, ich gucke mir mal das 4 Wochen an, sondern in Woche 1 den Plan gemacht und in Woche 2 in die Umsetzung gegangen und dann auch Vollzeit. Mhm. Ja, also mit der zur Verfügung stehenden Zeit.
Ja, ja. Ja.
Und das war für mich, glaube ich, wirklich der Knackpunkt. Nicht, ja, ich gucke mir das jetzt mal 4, 6, 8 Wochen an, sondern ich möchte dorthin, ich möchte einen neuen Job, ich möchte einen neuen Job in der Gehaltsrange mit dem Verantwortungsbereich. Also wirklich konkret überlegt, was brauche ich, wer begleitet mich auf diesem Weg, was kostet mich das an Ressourcen, Zeit, Geld, Energie, familiären Background, Support, sorry.
Ja.
Und dann einfach machen. Einfach machen und nicht in 4 Wochen habe ich ein Beratungsgespräch bei der Arbeitsagentur und dann gucken wir mal, was die für mich machen können. Nee,
ich
bin für mich verantwortlich.
Ja. Danke dafür. Danke, 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 dass du das so deutlich sagst. Noch eine Frage zu dem Bewerbungsprozedere, die vielleicht auch noch interessant ist für andere. Hast du dich ausnahmslos auf ausgeschriebene Stellen beworben oder bist du auch an den verdeckten Stellenmarkt rangegangen oder bist du über Headhunter gegangen oder wie hast du es gemacht?
Sowohl als auch.
Mhm.
Okay. Das ist auch meine Vertriebsstrategie als Interim-Manager jetzt. Mhm. Ich kann mich natürlich auf einen großen Hauptkanal konzentrieren, vertrieblich gesehen.
Mhm.
Ja, kann ich machen. Ist vielleicht auch ganz gut, aber ich versuche immer alles abzudecken, weil vielleicht ist diese eine super Stelle oder im Vertrieblichen dieser eine super tolle Auftrag, der läuft halt genau über einen anderen Kanal. Und so habe ich es halt mit der Jobsuche auch gemacht. Ich habe natürlich schon geguckt, LinkedIn, Indeed, Stepstone und so weiter. Dort habe ich natürlich schon jeden Tag einmal so die letzten 24 Stunden angeguckt, was dort an Stellen war. Ich bin aber auch über die Partner auch wieder. Ich habe mir richtige Partner gesucht, nämlich Personalvermittler, Headhunter, die einfach den verdeckten Arbeitsmarkt natürlich im Blick haben, aber auch als Feedbackgeber genutzt. Also das beste berufliche Feedback habe ich jetzt nicht nur von Karriereberatern bekommen, sondern auch von Headhuntern,
ja,
die natürlich ein finanzielles Interesse daran haben, dass sie jemanden vermitteln, aber die haben kein Interesse daran, ein schlechtes Profil an einen Auftraggeber zu vermitteln, sondern die haben mir auch Feedback gegeben. Und das waren auch meine Begleiter. Ich habe natürlich klar auch proaktiv Unternehmen angeschrieben. Da hatte ich aber null. Da war null Response. Ja. Ich würde dann eher sagen, für mich in meinem Fall A, der sichtbare und B, der unsichtbare, der verdeckte Arbeitsmarkt über Personalvermittler und über Headhunter.
Ich sage ja immer, der verdeckte Arbeitsmarkt ist eigentlich der, den auch noch kein Personalvermittler kennt, weil die Stelle noch gar nicht im Umlauf ist, weil die noch im Kopf vom Entscheider ist. Da muss natürlich dann an Entscheider rankommen und erstmal Gespräche führen, was mittlerweile über LinkedIn sich ganz gut anbahnen lässt.
Ja.
Aber das ist einfach nur mal bei dir hat es ja so geklappt, das ist ja auf jeden Fall super. So, jetzt sprichst du ja relativ viel schon über das Thema Interim-Management und jetzt denken sich die Leute wahrscheinlich, jetzt hat er also da 2 bis 3 Jobangebote bekommen und eins hat er dann genommen, hat er gerade gesagt, aber jetzt ist er Interim-Manager. Hä? Was ist da jetzt passiert? Erzähl doch mal bitte weiter.
Ja, also diese Story führt dann zur zweiten Kündigung innerhalb sehr kurzer Zeit, auch wieder ohne Folgejob. Also ich war ganze 2 Monate arbeitslos, habe die Zeit dann natürlich für die Jobs, also Jobsuche und so weiter, war in der Kündigungsfrist noch, habe dann im August unterschrieben, habe den ganzen August und September dann noch Urlaub gemacht mit der Familie. Ist, glaube ich, auch mal ganz gut, wenn man so nach 20 Jahren nicht nur seine 3 Wochen Jahresurlaub nimmt und 2 Wochen Weihnachten, sondern mal wirklich bayerische Sommerferien einfach auch mal nutzt mit dem Kind und mit der Frau. Und habe im Oktober einen Job angefangen. Und das war ein Job, in meiner Überlegung stand vorher schon fest, so 50-50, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber ja, jetzt hast du erst gekündigt und jetzt hast du ein bisschen Erspartes dafür investiert. Und ja, so ganz habe ich mich nicht getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber der Drang, der Wunsch war schon da. Und dann kam aber ein Jobangebot mit einem Perspektivjob, 2 bis 3 Jahre, steile Lernkurve und richtig einen, ich sag mal, in dem Unternehmen ein Footprint zu setzen, in meinem Beruf als Logistik- und Operations-Experte. Tolles Unternehmen, aber so nach 2 Monaten habe ich gemerkt, ich passe da nicht rein. Also von meiner Art ja, von meinem professionellen Arbeiten passe ich da nicht rein. Das lag vielleicht daran, Mittelstand, Konzern. Ich bin andere Strukturen gewohnt, ich bin ein anderes Maß an auch Arbeit, an Professionalität gewohnt und dann habe ich gemerkt, es passt nicht ganz zu mir und auch nicht zu meiner Familie, muss man dazu sagen. Und da kam dann relativ schnell, nach 2 Monaten um die Weihnachtszeit kam dann in der Weihnachtszeit kam die Idee auf, okay, das wird, glaube ich, ich werde die Probezeit nicht beenden, also von mir aus. Aber ich gucke es nochmal an, nochmal eine Chance geben, ein bisschen was geändert, weil es sind immer mehrere Faktoren. Und dann aber in einem Weihnachtsurlaub zwischen Weihnachten und Silvester habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich werde dort kündigen Und weil es für mich keine Perspektive ist, war leider, also ich hätte mich immer wieder für das Unternehmen entschieden. Das war eine richtige Entscheidung. Aber man merkt natürlich erstmal, wenn man dort arbeitet, ob es wirklich langfristig etwas ist. Und dafür ist ja eine Probezeit auch da.
Ja.
Und zwischen Weihnachten und Silvester habe ich entschieden, ich werde dort kündigen. Und ich glaube, 2-3 Tage später war dann für mich klar, okay, jetzt ziehe ich es durch, jetzt gehe ich auch in die Selbstständigkeit. Und hatte dann Anfang Januar das Gespräch mit der Company, mit der Firma, wo wir uns dann gesagt haben, okay, Ende des Monats lösen wir den Vertrag auf. Wir gehen partnerschaftlich aus der Sache raus. Und genau, zum 1. Februar war ich dann sozusagen frei und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen.
Super. Ja. Das heißt, du hast nochmal eine, ich sage da immer dazu, die Ehrenrunde. Du hast eine Ehrenrunde gedreht. Hast gedacht, naja, jetzt gleich selbstständig vielleicht doch nicht. Mache ich nochmal einen anderen Job. Sowas habe ich auch durchgemacht. Und deshalb, manchmal braucht man das einfach dann nochmal.
Ja. Also, Sabine, ich bin mir auch sicher, die erste Kündigung, die war notwendig, dass ich den Mumm hatte und wirklich diesen Mut hatte, dann wirklich zu kündigen. Weil ich habe in der ersten Kündigung, ich hatte richtig Angst. Ich hatte dieses, ja, du hast Geld auf dem Konto, du kannst ein paar Monate ohne Einkommen auskommen. Das ist überhaupt nicht das Thema gewesen. Es hat sich aber nicht gut angefühlt, weil du halt so dieses Sicherheitsdenken hast. Dann habe ich es gemacht und dann habe ich festgestellt, okay, es kostet dich nur Geld. Beim zweiten Mal war ich ja mutiger, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe. Ich wusste ja, ja gut, ich bin privilegiert. Ich habe Geld, ich habe Erspartes. Ich kann mir das mal ein paar Monate leisten. Und deswegen hat es sich überhaupt nicht so schlimm angefühlt. Das Problem bei der zweiten Kündigung war eher ein Statusdenken.
Okay.
Kündige einen Job, ohne einen Job zu haben. Hat das Glück. Findet relativ schnell einen richtig, richtig guten Arbeitgeber und eine Jobherausforderung, die er sich so wünscht. Dann nimmt er das Ding an und in der Probezeit, der Volldepp, kündigt er wieder. Ja, das war so ein Statusthema. So, ja. Bin ich überhaupt noch bereit, als Angestellter zu leben? Liegt es vielleicht an mir?
Ja.
Kann ich überhaupt noch? Und da hatte ich dann schon eher zu knabbern, aber den Mut habe ich mir mit der ersten Kündigung geholt.
Okay. Ja. Okay. Und dann hast du beschlossen, jetzt mache ich das, jetzt mache ich mich selbstständig. Wie bist du dabei vorgegangen? Vielleicht auch noch kurz.
Genauso wie mit dem Reflektieren und Ändern meiner Bewerbungsstrategie. Also die Entscheidung zwischen ich kündige, ich werde die Probezeit nicht beenden und ich gehe in die Selbstständigkeit, war ja ein paar Tage und ein paar Tage danach auch überlegt, okay, wie gehst du das jetzt an? Und es war dann auch wirklich, ich habe ein paar Connections in die Existenzgründerszene, ich habe ein paar Bekannte, die sind Unternehmer, auch wirklich mein Netzwerk aktiviert, meine persönliche Taskforce zusammengestellt und dann wirklich im Urlaub schon, im Weihnachtsurlaub, so in der ersten Januarwoche, ganz konkret reingearbeitet. Was bedeutet das für mich? Was heißt das, Selbstständigkeit? Was heißt das, Interim Manager zu sein? Und dann habe ich angefangen, einen Businessplan zu machen, aber nicht nur so den Pseudo-Businessplan, dass man weiß, in welche Richtung es geht, sondern so, dass ich mich persönlich auch total sicher gefühlt habe. Das heißt, auch mit dem kompletten Finance-Part, mit Steuern, mit Vertrieb, wo kommen die Aufträge her, was für Vertriebsmöglichkeiten gibt es, wie sind die Tagessätze im Interim-Management, dann auch Provider angeschrieben, Feedback geholt, andere Interim-Manager angeschrieben, Unternehmer, die selber als Investoren in Unternehmen drin sind, worauf achten die? Ich meine, als selbstständiger Interim-Manager hast du jetzt keine Company und brauchst Investoren, aber mich hat der Blickwinkel interessiert und da auch wieder komplett all in gegangen, sehr strukturiert und das war auch mein persönlicher Anspruch und der hat mir auch geholfen, dann letzten Endes auch diese Sicherheit zu haben, okay, jetzt bist du selbstständig, jetzt bist du Interim-Manager und hast immer noch keinen Auftrag. Du hast auch kein Einkommen. Aber du hast alles richtig gemacht.
Ja.
Das ist für mich beruhigend.
Ja, ja. Was bei dir echt auffällt, Stefan, ich habe viele Vergleiche, weil ich habe mit vielen Leuten arbeite, die dann auch in die Selbstständigkeit gehen, dass du in jedem Fall sowohl bei den ersten Schritten nach der Kündigung als auch dann bei der Selbstständigkeit immer auch viel, nebst deiner ganzen strukturierten Planung, immer viel darauf gesetzt hast, mit anderen Leuten zu sprechen, in Gespräche zu gehen, Informationen zu sammeln, aber nicht nur Informationen, sondern auch einfach, ja, Feedback einzuholen, Einblicke. Und das ist wirklich aus meiner Sicht mindestens, also aus meiner Sicht mindestens, wenn nicht sogar oft mehr, also wichtiger, aber mindestens genauso wichtig wie das strategische Denken. Weil das ganz viel, also erstmal bringt es halt einfach wieder neue Impulse, neue Ideen, neue Optionen, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und das bringt dich meistens, also meine Kunden bringt es meistens schneller, viel weiter, als wenn sie nur im stillen Kämmerlein oder halt gegebenenfalls mit mir gemeinsam an ihrem Geschäftsmodell arbeiten. Würdest du das bestätigen?
Ich bin sogar davon überzeugt.
Ja.
Ich meine, es gibt Fehler, die möchte ich selber machen, weil der Lerneffekt größer ist, wenn ich einen Fehler selber gemacht habe. Es gibt aber auch Fehler, die muss ich nicht selber machen, sondern die kann ich von den Menschen lernen, die den Weg schon vor mir gegangen sind, den ich gehen möchte. Ja. Oder einfach mir genau sagen können, pass mal auf, dort ist ein Stolperstein, dort ist eine Abzweigung, nimm dort bitte die linke Abzweigung. Warum, wieso, weshalb? Also ich kann ja auch von der Expertise anderer Menschen leben und mir sehr viel Positives daraus ziehen, weil nichts anderes mache ja ich auch, wenn ich Ratschläge gebe. Und die kamen gerade im Verlauf meiner ersten Kündigung und die Menschen, die mir da auf LinkedIn gefolgt sind, die haben mich auch wirklich hundertfach angeschrieben zu diesem Thema. Da gebe ich ja auch meine Insights mit und mich freut es ja, wenn andere Menschen dann vielleicht die ein oder andere Korrektur vornehmen und damit erfolgreich sind. Also ich habe ja denn die Weisheit nicht mit dem Löffel gegessen, ne?
Ja, nee, aber das ist natürlich das eigene Erleben, die eigene Erfahrung ist super wertvoll. Die ist aber jetzt bei deinen Auftraggebern natürlich super wertvoll. Ich sage ja immer, wenn du was findest, wo du eigene Erfahrung, die muss nicht unbedingt beruflicher Natur sein, es kann auch was ganz anderes sein, in die Selbstständigkeit einbringen kannst, das ist einfach für deine potenziellen Kunden wahnsinnig viel wert. So wie auch bei mir, weil ich bin ja selbst auch diesen Weg gegangen. Ich bin ja ausgestiegen, wusste nicht, was mache ich jetzt? Oh Gott, bin ich bescheuert, so einen Job hinschmeißen und so. Und kenne das halt alles auch aus eigener Erfahrung, ist doch das, was mir die Kunden dann spiegeln, dass sie sagen, da muss ich halt einfach nichts erklären. Du weißt einfach, was Sache ist. Du weißt, wo ich stehe. Jetzt das eine Thema möchte ich noch aufgreifen, so kurz vorm Schluss, LinkedIn. So habe ich dich ja gefunden, bin ich auf dich aufmerksam geworden durch oder über LinkedIn. Und ich denke, dass das in der Phase war, wahrscheinlich, wo du das erste Mal gekündigt hattest, oder? An welcher Stelle bist du so nach außen aktiv geworden mit einer ganz offenen Kommunikation? So, ich beschreibe jetzt hier mal meinen Weg. Ich suche jetzt einen Job und ich gebe jetzt hier mal so regelmäßig, unregelmäßig oder wie auch immer Einblicke in diesen Prozess. Das hast du, so war das doch, oder? Das hast du gemacht.
Genau, es war auch eine ganz bewusste Entscheidung.
Ja.
Vielleicht eingangs dazu, auch bei LinkedIn, als ich im Mai letzten Jahres, glaube ich, die Kündigung öffentlich gemacht hatte, war ich erst seit 7, 8 Monaten auf LinkedIn, hatte mir dort auch von Anfang an jemanden geholt, einen LinkedIn-Consultant, die mir erklärt hat, wie die Plattform funktioniert, wie Beiträge auszusehen haben, was eine Hook ist, wie der Algorithmus funktioniert, also auch den Aufwand, den ich investiere, den möchte ich natürlich bestmöglich nutzen. Und da hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich gemerkt habe, ja, ich kann jetzt einen sehr, sehr plakativen Post schreiben, einen werbenden Beitrag, aber das, was die Menschen wirklich, und obwohl es eine Berufsplattform ist, immer noch, muss es auch sein, soll es auch sein und bleiben, sind persönliche Erfahrungen, persönliche Einblicke, sind die Beiträge, die einfach den größten Response, das größte Engagement produzieren. Und das war mir schon bewusst. Nur das Problem ist natürlich, du überlegst ja ganz genau, welche Außenwirkung hat das denn? Du hast gekündigt, dann geht jeder auf dein Profil und sieht, okay, Steinkohl, hier operative Leitung, Logistik, ach, S. Oliver Group. Und dann ist die erste Denke, ja, was stimmt denn bei S. Oliver nicht? Obwohl es ein toller Arbeitgeber ist. Mhm. Ja. Und das war das Problem. Offen und ehrlich, also alle meine Stories, die ich dort schreibe, sind alle selbst erlebt oder aus meinem näheren Umfeld. Aber teilweise so abstrahiert, dass man nicht auf Einzelpersonen, auf einzelne Firmen, wenn es geht, ich meine, wenn ich gekündigt habe und dort noch das in meinem Profil steht, dann kann ich es natürlich nicht so weit abstrahieren. Aber immer versucht, ich möchte niemanden irgendwie ans Bein pinkeln,
ja,
sondern ich habe etwas entschieden aufgrund meiner persönlichen Entwicklung. Und das ist echt schwierig gewesen, das so zu teilen, dass ich nicht danach irgendwie eine Abmahnung oder eine Klage am Hals habe, aber ich mich nicht verbiege. Das ist mir persönlich schon wichtig, weil so wie es mir ging, geht's ja wahrscheinlich hunderttausende Menschen, die jeden Tag, jeden Monat, die unglücklich in ihrem Job sind, aber nicht wissen oder nicht können, dann nicht raus können.
Mhm. Ja. 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 Und Stefan, hattest du gar kein Problem damit, dich quasi so in der Öffentlichkeit zu outen? Weil die allermeisten sagen, wow, das ist total schambehaftet und dann sehen das alte Kollegen und überhaupt und oh Gott, die wollen das ja gar niemandem sagen.
Nein, ich hatte ehrlicherweise wirklich kein Problem damit, weil ich nicht dachte, dass dieser Beitrag oder die Beitragsreihe so viral geht. Also ich war ja, was das angeht, ich hatte an einem Freitagmorgen hatte ich diesen Beitrag geschickt. Ja, hätte ich gewusst, dass der Potenzial hat, hunderttausende Aufrufe, tausende von Likes und sowas zu bekommen, dann hätte ich volldepp das nicht an einem Freitag gemacht, dass das ganze Wochenende im Endeffekt versaut ist, in Anführungsstrichen, sondern ich hätte das an einem Montag gemacht. Dann hätte ich die ganze Woche in Ruhe Zeit gehabt, jeden Vormittag, jeden Abend mal kommentieren, liken. Ich hatte innerhalb der ersten 24 Stunden 500-600 DMs, also private Nachrichten. Ja, 90% gut, 10% Blödsinn. Mhm. Aber mir war diese Tragweite gar nicht bewusst und ich hatte gemerkt, boah, jetzt hast du da in ein Wespennest gestochen. Mhm. Ja.
Was stand denn da drin grob? Was war denn da so, was so, hat so getriggert?
Positive war, ich bin in der gleichen Situation, hey, ich bewundere dich, toll für deinen Mut. Und das Negative war dann eher so die Sache, so, ja, du kannst es dir leisten, ja, genau. Du machst einen auf die Hose und so weiter und so fort. Oder andere Menschen waren stolz, ja, ich bin seit 25 Jahren in einem und demselben Unternehmen, man kündigt nicht und also wirklich solche Geschichten, aber auch sehr viel, wie gesagt, 90% dieser 500-600 Nachrichten waren wirklich positiv. Hey, kannst du mir einen Tipp geben? Ich traue mich nicht. Ich bin seit 7 Jahren dort. Und klar, es ging sehr, sehr stark auch ins Psychologische, im Bereich, wo du Coaching brauchst, wo ich keinen Rat geben konnte. Mhm. Das habe ich aber auch so ganz klar gesagt. Mhm. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so durch die Decke geht und auch die Folgebeiträge nicht, ja. Sonst hätte ich das Wissen gehabt, hätte ich es vielleicht ein bisschen anders formuliert, weil es hat sehr viel ausgelöst. Also es hat eine ganze Welle ausgelöst im Endeffekt, auch für meinen persönlichen Account. Ne?
Ja. War das Teil einer Strategie, um einen neuen Job zu finden?
Ja.
Ja. Okay. Ja,
genau.
Gut. Hat es zu dieser Strategie beigetragen oder hat es einfach nur viele Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, angezogen?
Nee, ich bin von einer Recruiterin angeschrieben worden, die diesen oder den Recap-Beitrag, der auch, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Impressionen hatte, Engagement hatte, hat mich eine Recruiterin angeschrieben zu einer Stelle, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Die war zwar öffentlich ausgeschrieben, aber das Stellenprofil hat mich nicht angesprochen, deswegen hatte ich mich dort nicht beworben. Aber sie hat mich kontaktiert, im persönlichen Gespräch hat sie mir die Stelle erklärt und dann habe ich dann gemerkt, boah, die Stelle ist viel cooler als das, wie sie halt ausgeschrieben wurde. Mhm. Und das hat dann letzten Endes dann zu dem Bewerbungsprozess geführt und dann, hätte ich diesen LinkedIn-Beitrag nicht geschrieben, hätte sie mich wahrscheinlich auch nicht kontaktiert, weil ich auf einmal in ihrem Scope war und das hätte dann wahrscheinlich auch nicht zu meiner Bewerbung dort geführt, weil, wie gesagt, ich hatte den Job gesehen, war überhaupt nicht interessant, hab mich selber nicht beworben.
Ja, super. Ja. Super Geschichte mit ganz vielen wichtigen Teilen drin. Stefan, so zum Ende hin. Gibt's noch irgendwas, was du jetzt noch nicht rausgelassen hast, noch nicht rauskauen hast? Was du vielleicht so als noch einen Rat mitgeben könntest, wolltest, möchtest an Leute, die genau in dieser Situation sind, dass ich sage, wow, aber jetzt dann auch noch jetzt, wo man sich eigentlich vielleicht doch besser ruhig verhält und froh ist, wenn einen die Kündigungswellen noch nicht erwischt haben, aber irgendwie ist es kaum mehr auszuhalten, weil solche Leute habe ich auch, die trauen sich einfach nicht. Gut, ich führe sie dann dazu, dass sie sich trauen. Aber was würdest du aus deiner Perspektive denen noch mitgeben wollen?
Ich glaube grundsätzlich, ich bin ein Mensch. Ich möchte das Heft selber in der Hand haben. Mhm. Ich möchte selber entscheiden, wann ich gehe, wohin ich gehe und nicht darauf warten, dass in einer wirtschaftlich instabilen Situation Vielleicht arbeite ich sogar bei VW, dann bin ich einer von den 100.000, die irgendwann in den nächsten 1,5 Jahren gekündigt werden. Nee, ich kann selber für mich Verantwortung übernehmen. Auch. Und auch wenn manche Entscheidungen sich wie Scheitern, wie Versagen oder sowas anfühlt, wenn es eine Entscheidung für einen selber ist, aus der eigenen Perspektive heraus, aus eigenem Antrieb heraus, und dann man Vollgas da reinarbeitet, dann ist das immer positiv. Und ich kann euch sagen, also du weißt es selber als Selbstständige, wir sind als Selbstständige, sind wir jetzt nicht irgendwie, oder wir haben nicht das deutsche Synonym für Planbarkeit, für Verlässlichkeit und so weiter. Das haben wir ja nicht. Aber ich kann für mich sagen, na, selbst nach diesen 6-7 Monaten Selbstständigkeit, ich bin deutlich zufriedener.
Ja, ich auch. Ja.
Deutlich zufriedener. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mandat habe, aber mich stört es auch gar nicht. Ich bin happy. Mhm. Und ich habe so eine Energie, die hatte ich in den letzten 10, 15 Jahren nur immer zu Projektanfangen oder zu Jobstarts, also im Onboarding, wenn halt eine steile Lernkurve wieder da war. Aber jetzt, ich bin total happy und das war eine richtige Entscheidung. Und ja, wie du selber sagst, wirtschaftlich ist es jetzt nicht gerade rosig. Das heißt, es gibt bessere Zeitpunkte, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber für mich persönlich wäre es nur ein Aufschieben gewesen und ich wäre weiterhin unglücklich gewesen. Jetzt bin ich happy.
Mhm. Oh ja, super. Ja, das finde ich gut. Ja, also auch ich habe Leute, die sich jetzt selbstständig machen mein Partner zum Beispiel hat sich zweimal selbstständig gemacht, die erste Firma damals verkauft, dann wieder selbstständig gemacht. Beide Male blöderweise in einer, Entschuldigung, Scheißzeit. Dotcom-Blase und dann Corona mitten rein und beide Male erfolgreich, weil, wie du sagst, weil einfach für ihn auch der richtige Zeitpunkt war. Und ich sag immer, man muss sich nur man muss ja halt das richtige Problem raussuchen und die richtigen Kunden, die dieses Problem haben, weil Probleme gibt's überall, gerade jetzt gibt's Probleme en masse. Und das hat wieder ganz, ganz viel mit Positionierung zu tun, worüber wir ja eingangs schon gesprochen haben.
Genau.
So, vielen, vielen Dank. Jetzt, Stefan, wer kann sich denn jetzt an dich wenden? Also jetzt mal abgesehen davon, du bist ja, hast mir im Vorfeld auch schon gesagt, sehr offen und gibst auch gerne deine Erfahrungen weiter, wenn jemand in der Situation ist. Dann findet man dich auf LinkedIn. Ich werde natürlich auch sämtliche Links zu dir in den Shownotes verlinken. Wer sollte sich oder könnte sich vielleicht businessmäßig an dich wenden, weil mir hören auch Leute zu, die noch im Job sind in irgendeiner Führungsposition.
Also grundsätzlich glaube ich, jeder, der einen Interim-Manager sucht für Operations-Bereich, für Logistik, das ist natürlich jetzt meine Selbstständigkeit. Es kann aber auch die ein oder andere Führungskraft sein, die selber mit dem Gedanken spielt, jetzt ins Interim-Management reinzugehen und dort nicht im Rahmen einer Karrierebegleitung oder Karriereumstieg, sondern Stefan, wie war es denn für dich? Also, dass ich meine eigenen Tipps da wirklich einfach mal preisgebe und sage, okay, ich habe das so und so gemacht, wirklich aus der fachlichen Perspektive, wie bin ich jetzt in meine Selbstständigkeit als Interim-Manager gegangen? Das würde ich auch machen, aber grundsätzlich auch, das mache ich auch schon hin und wieder auch auf LinkedIn, da schreiben mich auch Menschen an, die sagen, hey, wie hast du deine Angst überwunden, dann letztlich zu kündigen? Oder was hat dazu geführt? Wie hast du es mit deiner Familie besprochen? Wie hast du es mit deiner Frau besprochen? Wie hast du ausgerechnet, wie viel Geld du zum Leben brauchst? Oder wie hat es sich angefühlt, als du das zweite Mal gekündigt hast? Wie hast du es mit der Arbeitsagentur vereinbart? Also solche Sachen, da werde ich immer wieder angeschrieben. Und da kann sich auch jeder gerne mal mit Rat, nicht mit Tat, aber mit Rat gerne an mich wenden.
Wow, das ist ein sehr, sehr großzügiges Angebot. Ich hoffe, die Leute wissen es zu schätzen und übertreiben es nicht. Wenn es dann mehr wird, kannst du es ja wieder zurückschicken zu mir. Lieber
auf jeden
Stefan.
Fall, ja. Nein, das ist mir auch wichtig, Sabine. Ne? Also es gibt ja schon Unterscheidungen. Das ist ja, das eine ist ja dein Part mit deiner Expertise. Ich gebe nur meine persönlichen Erfahrungen wieder und mehr mache ich ja gar nicht. Mehr möchte ich auch gar nicht machen, sondern einfach nur, hey, ich habe das so und so gemacht. Ob das für jemanden das Richtige ist, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, aus tiefer Überzeugung, für mich war das so, wie ich es gemacht habe, zu 99% genau das Richtige.
Ja.
Und nur das kann ich wiedergeben und hoffe, dass ich dann den einen oder anderen damit auch anstecke, dass zumindest dieses Feuer entfacht wird, dass er sich professionelle Hilfe holt mit den richtigen Partnerinnen und Partnern an seiner Seite.
Ja, also das ist super wertvoll, mit Menschen zu sprechen, die den Weg schon gegangen sind. Das sind auf jeden Fall die Besten und eben nicht Friends und Family, weil die es aus der falschen Perspektive betrachten und die meinen zwar häufig, nicht immer, gut, sie sind halt selbst auch dann betroffen, wenn es nicht funktioniert, ganz klar. Die gehen ja selber ein Risiko ein und sei es nur, wenn nicht finanziell, dann zumindest mental. Ich meine, das willst du nicht haben, einen guten, den besten Freund, der dann, der nur noch am Jammern ist, weil er nicht weiterkommt, weil er denkt, er hat die falsche Entscheidung getroffen und so weiter. Da wollen die Leute doch lieber, ja, bleib mal schön in unserem Kontext und in dem Bereich, wo wir dich kennen und einordnen und einschätzen können. Und dann sind wir halt auch safer, ja. Und deshalb sind die meistens nicht die besten Ansprechpartner. Umso besser, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, wie du, die dann das Ganze mitträgt, weil leider hat auch nicht jeder diese Unterstützung, ja. Und dann wird es halt echt schwierig.
Genau. Aber es muss ja nicht nur eine Person sein. Man kann ja, und das habe ich auch gemacht, ich habe immer mehrere Perspektiven versucht, da unter einen Hut zu bringen. Also ich hatte ja nicht nur den einen Gründungsberater, sondern weil der eine Gründungsberater natürlich sehr, sehr viele Startups mit sehr vielen jungen Menschen direkt aus dem Studium heraus. Ja, das ist eine ganz andere Gruppe als ich mit meiner Lebenserfahrung, mit meinem Background. Aber die Perspektive war trotzdem wichtig, weil er halt auch ganz viele Unternehmen kennt und auch da Input geben kann. Aber ich habe natürlich auch andere Unternehmer gefragt, die wirklich mit ihrem eigenen Namen, mit ihrem eigenen Vermögen, also nicht in der GmbH, sondern wirklich als Einzelperson dafür gerade stehen. Die haben natürlich auch ein ganz anderes Interesse, dass ihr Unternehmen, ihre Company läuft. Und das sind einfach diese Impulse. Und am Ende habe ich mir den für mich richtigen Weg aus ganz vielen Impulsen von ganz vielen tollen Menschen gebildet sozusagen.
Super. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank jetzt nochmal am Ende. Das war ein echt reichhaltiges Gespräch. Es hat viele Aspekte beinhaltet. Also wirklich, es gibt ganz viel her, dieses Gespräch aus meiner Sicht. Und dafür bedanke ich mich echt nochmal ganz, ganz herzlich, Stefan. Super, dass du da warst.
Danke für deine Einladung.
Ja, und dann sage ich dann unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, weil wir es ja auch auf YouTube streamen, sage ich auch ganz herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst und zugehört, zugeschaut hast. Und sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Stefan. Tschüss, ihr da draußen.
Tschüssi.